ZIP-FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZIP-FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP-FM, dem Nachrichtenmagazin der Freien Radios im deutschsprachigen Raum. Heute produziert vom Freien Radio Wüste Welle aus Tübingen. Am Mikrofon Richard van Es. Die Themen des ZIP-FM vom heutigen Donnerstag. Radio Blau aus Leipzig setzt sich mit neuen Aufnahmerichtlinien der EU für Flüchtlinge auseinander. Radio Unhört aus Marburg hat mit einem Greenpeace-Aktivisten der ersten Stunde geplaudert. Radio Lora aus München hat sich mit German Watch zur UN-Klimakonferenz in Katar unterhalten. Und Radio Flora aus Hannover hatte den Herausgeber des Buches eine kurze Einführung in die Geschichte der RAF am Telefon. Es soll eine neue Aufnahmerichtlinie der EU für Flüchtlinge beschlossen werden. Ein Teil davon ist eine neue Inhaftierungsrichtlinie, die praktisch das Einsperren sämtlicher Flüchtlinge ermöglicht. Radio Blau aus Leipzig sprach mit Marei Pelzer von Pro Asyl.
Ihr hattet eine Aktion, ich weiß gar nicht, ob die noch läuft, Flucht ist kein Verbrechen. Und da ging es um die neue Aufnahmerichtlinie, beziehungsweise auch die neue geplante Inhaftierungsrichtlinie der EU. Und da sollte Mensch halt irgendwelche Schlüssel an die entsprechenden Abgeordneten, die in diesem Gremium sind, die diese Aufnahmerichtlinie beschließen sollen, schicken. Und so symbolisch als, das ist der Schlüssel zur Freiheit von Flüchtlingen. Ja, vielleicht kannst du erst mal erzählen, was überhaupt diese Inhaftierungsrichtlinie ist und was da geplant wird.
Ja, also das ist eine Richtlinie auf EU-Ebene, die ist gerade im Abstimmungsprozess. Wir haben im Frühjahr bereits mit dieser Aktion gegen diese Richtlinie begonnen, wollen jetzt aber nochmal einen neuen Anlauf nehmen, weil jetzt wird sie demnächst im Europäischen Parlament abgestimmt werden. Und diese Richtlinie ist deswegen so problematisch, weil sie eine umfassende Inhaftierung von Asylsuchenden ermöglicht. 6 Haftgründe sind vorgesehen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen sollen künftig Asylsuchende inhaftiert werden können. Zur Identitätsfeststellung, weil sie verspätet ihren Asylantrag gestellt haben und so weiter und so fort. Und dagegen wenden wir uns, weil wir sagen, Flüchtlinge brauchen Schutz und in der Haft da ist das überhaupt nicht gewährleistet.
Na, ich habe dann ja wirklich einen sehr schönen Schlüssel an Frau Dr. Renate Sommer geschrieben. Das ist halt eine CDU-Frau aus Nordrhein-Westfalen, die auch in diesem Gremium liegt. Die hat mir jetzt zurückgeschrieben, dass das eigentlich eine ganz tolle Sache wäre, diese neue Richtlinie, weil die endlich alle Sachen vereinheitlichen würde und halt damit staatliche Willkür, also ein wenig eingrenzen würde. Weil jetzt gibt's halt irgendwelche Länder, die halt einfach sowieso Flüchtlinge inhaftieren und jetzt soll das halt gesetzlich geregelt werden.
Es mag sein, dass dahinter das Anliegen stand, also europaweit Haftregelungen zu schaffen, um dann auch Grenzen zu setzen für die Inhaftierung. Das ist aus unserer Sicht aber überhaupt nicht gelungen, also wenn das Anliegen war, weil von einer Begrenzung der Haft kann überhaupt nicht die Rede sein. Also dann kann man nicht 6 Haftgründe da reinschreiben und der Haft quasi eine uferlose Möglichkeit geben. Wir hätten uns da wirklich eine Begrenzung, eigentlich am besten ein Verbot von Inhaftierung von Asylsuchenden erhofft. Also von daher ist das, was diese Politikerin da sagt, doch eher Wunschdenken.
Das sagt ja schon der Titel der Kampagne, Flucht ist kein Verbrechen. Aber was schätzt ihr, was wird da jetzt bei rauskommen bei dieser Abstimmung über diese Richtlinie?
Ja, es hat schon eine Probeabstimmung in dem zuständigen Ausschuss des Europaparlaments gegeben und da war die Mehrheit ganz klar. Von daher sind wir pessimistisch. Wir glauben, dass viele Abgeordnete auch nicht hinreichend informiert sind. Deswegen machen wir jetzt nochmal einen Anlauf und schreiben alle Abgeordneten an. Allerdings, wie gesagt, mit entsprechendem Pessimismus, dass da vielleicht nicht mehr viel zu machen ist. Wir werden aber trotzdem nicht widerstandslos diese Richtlinie einfach hinnehmen. Falls sie kommen sollte, werden wir dann schauen, dass wir europaweit nach wie vor kritische Öffentlichkeitsarbeit machen gegen die Inhaftierung von Asylsuchenden. Man muss sich das mal vorstellen, dass Studien davon ausgehen, dass über 40% aller Asylsuchenden traumatisiert sind und Traumatisierte in Gefängnisse zu stecken unter teilweise furchtbaren Bedingungen in manchen Ländern und auch in Deutschland oftmals ohne psychologische Betreuung, das kann nicht sein. Also das ist nicht der richtige Umgang mit Flüchtlingen in Europa.
Ja, und diese neuen Inhaftierungsgründe, damit ließe sich wirklich jeder Flüchtling und jede Flüchtlingin halt inhaftieren. Diese Kampagne, läuft die noch, dieses mit dem Schlüssel nach Brüssel schicken?
Ja, also da kann man sich auf unserer Kampagnenseite Flucht ist kein Verbrechen, ich sag mal die Webadresse flucht-ist-kein-verbrechen.de informieren, und wir werden demnächst auch eine neue E-Mail-Protestaktion machen, da kann man sich auch wieder beteiligen. Man kann natürlich nach wie vor noch Schlüssel nach Brüssel schicken. Eine ganz witzige Idee, wo auch viele, viele Leute mitgemacht haben. Also von daher, wir bleiben da noch am Ball.
Diese Inhaftierungsrichtlinie ist ja nur ein Teil der Aufnahmerichtlinie. Da hat mir die Frau Dr. Renate Sommer auch geschrieben, dass halt die Unterbringung in Deutschland auf hohem Niveau stattfindet und dass das halt vereinheitlicht werden soll, quasi auch in Europa. Und dazu gehören dann diverse Punkte, wie zum Beispiel die Garantie einer medizinischen Versorgung, der Zugang zum Arbeitsmarkt. Das sind doch Sachen, die finden in Deutschland auch nicht statt.
Ja, also da muss man schon genauer in diese Richtlinie reinschauen. Also bei der medizinischen Versorgung ist im Grunde nur eine Notversorgung garantiert. Und das ist nach der deutschen Rechtslage auch schon der Fall. Also da hat man sich wirklich nur auf unterstem Niveau geeinigt. Beim Arbeitsmarktzugang muss man auch genau hinschauen. Also da verbessert sich zwar was im Verhältnis zur deutschen Rechtslage, nämlich wir haben in Deutschland ein einjähriges Arbeitsverbot für Asylsuchende und dann können sie erst arbeiten. Das wird künftig schon nach 9 Monaten möglich sein, also von daher eine Verbesserung. Allerdings, wenn man dann wieder genau in die Richtlinie und auch in die deutsche Rechtslage reinschaut, dann weiß man, dass es eine Vorrangregelung gibt und die besagt, dass bevor Flüchtlinge beschäftigt werden, muss der Arbeitgeber erstmal schauen, ob er einen deutschen oder EU-Bürger findet für diesen Job. Und wenn das nicht der Fall ist, erst dann darf er den Flüchtling beschäftigen. Also von daher ist das hier eine ja per Gesetz angeordnete Diskriminierung, so nennen wir das. Und das lässt diese Richtlinie auch weiterhin zu. Wir wünschen uns, dass da ganz viele mitmachen an unseren Aktionen, dass das, was auf europäischer Ebene passiert, viel mehr im öffentlichen Bewusstsein ist, weil da werden die entscheidenden Regeln getroffen, manchmal auch wirklich Verbesserungen, aber in dem Fall ist es wirklich katastrophal und deswegen rufen wir alle dazu auf, informiert euch und protestiert mit uns gemeinsam.
Greenpeace gibt es bereits seit Anfang der 70er. Jemand, der damals schon dabei war, ist Rien Achterberg. 1949 in den Niederlanden geboren, wanderte er 71 nach Neuseeland aus. Seit 73 ist er Aktivist bei Greenpeace. Als gelernter Koch verbrachte er die meiste Zeit auf Greenpeace-Schiffen und versorgte die Crew eines der Schiffe. Es war das erste Greenpeace-Schiff, die Rainbow Warrior, über die es auch einen Film gibt. Rien ist momentan in Europa unterwegs. Er wird dabei auch nach Marburg kommen. Dadurch hatte Radio Unerhört aus Marburg die Chance, mit ihm zu sprechen und wollte zuerst wissen, was denn der Unterschied zwischen Greenpeace-Aktivisten damals und heute ist.
We had no money. And we were all long-haired hippies, scum, and needed jobs according to everybody.
Wir hatten kein Geld. Wir waren langhaarige Hippies. Wir sollten uns doch richtige Jobs suchen, meinten die anderen. Es war anders damals. Es gab nur wenig Geld. Deshalb konnten wir uns nur auf 1 oder 2 Probleme konzentrieren. Das waren die Atomtests und später die Kampagnen zum Walfang und zur Robbenjagd. Dadurch bekamen wir mehr Unterstützung, aber wir waren immer noch klein. Erst nach 1985, nach der Bombenlegung auf dem Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior, haben wir geboomt. Jetzt sind wir deutlich größer, aber die Bewegung kann nicht groß genug sein. Wir können immer noch wachsen. Das gilt nicht nur für Greenpeace.
Ja, und es ist nicht nur Greenpeace. So, es gibt große Veränderungen für mich, habe ich gesehen.
Seitdem ich dabei bin, gab es schon große Veränderungen. Von einer Bewegung hin zu einer global agierenden Organisation mit Strukturen und Geld, um unterschiedliche Kampagnen zu starten und auch um anzufangen, in China, Russland und sogar Afrika zu arbeiten. Inzwischen haben wir bessere Ausrüstung und auch besser trainierte Leute. Und damals war es wirklich eine Bewegung junger Leute. Heute haben wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Ingenieure, Ingenieurinnen, Ärzte und Ärztinnen, alle möglichen Leute, nicht nur Hippies. Ich glaube, ich bin einer der Einzigen, der übrig geblieben ist. Als prägendstes Erlebnis bei Greenpeace nannte er das Rainbow Warrior Bombing 1985, bei dem eine Person getötet wurde. Das Schiff segelte damals zum Mururoa Atoll, um den französischen Atomtests Widerstand entgegenzubringen.
They were still testing in the atmosphere in the sky. The French Secret Service attached two bombs under the ship.
Sie haben immer noch oberirdische Atomtests durchgeführt. Der französische Geheimdienst hat zwei Bomben an unser Schiff angebracht, eine an der Antriebsmaschine, die andere am Schiffspropeller. Kurz vor Mitternacht, eine Besprechung ging gerade zu Ende und wir hatten eine kleine Geburtstagsfeier, wurden wir von unseren Stühlen gerissen. Fernando, unser Fotograf, ging runter, um seine Ausrüstung zu holen. Es war stockdunkel, weil die Elektrizität nicht mehr funktionierte. Und bei der zweiten Explosion wurde er bewusstlos und ertrank. Es herrschte große Panik. Wir haben es geschafft, das Schiff zu verlassen. Ein paar Leute wurden auch noch vermisst, die tauchten dann zum Glück noch auf. Fernando allerdings nicht mehr.
A couple of more people were missing initially, but they turned up, they were walking. You know, it was a big shock for us, of course. You know, we were all traumatized.
Es war ein großer Schock. Wir waren traumatisiert. Es ist keine schöne Sache, wenn man Bomben gelegt bekommt. Es gab einen riesigen internationalen Aufschrei. Besonders als nach einer Woche der Verdacht auf die Franzosen fiel. Die Beweise verdichteten sich und die Polizei hat gute Arbeit geleistet. Nach ungefähr 10 Tagen wurden 2 Agenten des Geheimdienstes verhaftet und die französische Regierung musste alles zugeben. Es war ein Riesenschock für das Land, aber auch weltweit. Wie konnte ein Geheimdienst eine Bombe auf ein Friedensschiff legen? Die Geschichte war recht lange in den Medien und das bescherte uns großen Rückhalt, Sympathie und auch finanzielle Unterstützung. Plötzlich wuchsen wir enorm. Daraufhin konnten wir uns mehr bezahlte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen leisten, die wir brauchen zum Beispiel fürs Fundraising. Im Militär kriegt man Geld, um Leute zu töten. Warum sollte man nicht Geld bekommen, um die Welt zu retten?
And the military get paid to kill people, so why shouldn't we get paid to save the planet?
Rian ist inzwischen nicht mehr auf Schiffen unterwegs. Wie sein Aktivismus heutzutage aussieht, fragte ich ihn.
You know, I'm 63 and I had to stop because of back problems. You know, as a cook,
ich bin jetzt 63 und musste das Schiff verlassen, weil ich Rückenprobleme hatte. Als Koch stand ich 12, 14 und manchmal auch 16 Stunden am Stück. 7 Tage in der Woche und das für mindestens 3 Monate auf dem Schiff. Es war körperlich schwere Arbeit. Ich musste zurücktreten, aber das war okay. Manchmal vermisse ich es, auf Reisen zu sein, neue Leute kennenzulernen und Aktionen zu starten. Aber was ich jetzt mache, ist auch eine Art Segeln. Ich verbrachte 7 Monate des letzten Jahres in Europa und dieses Jahr werden es 8 Monate sein. Ich lebe immer noch in Neuseeland. Meine Kinder sind inzwischen erwachsen. Die Frauen haben mich verlassen, sodass ich im Grunde ein freier Mann bin. Mit 63 wird mich niemand mehr einstellen. Zu Hause mache ich Marmelade und Chutneys und pflanze Oliven, die ich verkaufe. Solange Greenpeace mir mit den Reisekosten aushelfen kann, mit einer Unterkunft und ein bisschen zu essen, kann ich es mir leisten, als Ehrenamtlicher herumzufahren. Ich genieße es wirklich. Gerade bin ich 4-5 Wochen in Polen unterwegs und unterstütze die lokalen Gruppen vor Ort. Es geht vor allem darum, neue Leute zu unterstützen und zu inspirieren, sie zu besuchen. Insbesondere die Gruppen, die mehr Unterstützung brauchen, entweder weil sie schon müde sind oder weil sie noch neu sind und nicht genau wissen, wo sie hin möchten.
Especially the groups which need a bit of extra support, either because they're old and tired or they're so new and they don't really know what they're doing yet.
Ich höre Ihnen zu, wenn Sie Ihre Bedenken äußern und wenn Sie Fragen haben. Immerhin habe ich eine Menge Erfahrung. In meinen 40 Jahren in der Organisation habe ich auch Kampagnen geleitet, war Buchhalter, habe die Verwaltung gemacht, die Logistik koordiniert oder das Büro gemanagt.
Logistics Actions Coordinator.
Wer Rian kennenlernen möchte, hat jetzt am Samstag, den 1. Dezember, die Gelegenheit dazu. Rian kommt nach Marburg und bei der Gelegenheit wird der Film Rainbow Warrior gezeigt, in dem es um die Geschichte des Greenpeace-Schiffes und seiner Crew geht.
Um 17 Uhr im Capitol Center in der Biegenstraße. Danach gibt es natürlich noch eine Diskussion. Zurzeit läuft die 18. UN-Klimakonferenz in Doha, Katar. German Watch hat dabei den neuen globalen Klimarisikoindex vorgestellt. Mehr als eine halbe Million Menschen starben in den letzten 20 Jahren als direkte Folge von mehr als 15.000 extremen Wetterereignissen. Extremwetterereignisse wie Stürme oder starke Regenfälle haben allein 2011 mehrere tausend Menschenleben genommen und Schäden in Höhe von mehreren Milliarden Dollar verursacht. Immer mehr wissenschaftliche Studien belegen, dass Extremwetter oft an dem fortschreitenden Klimawandel liegt. Der jetzige UN-Klimagipfel in Doha soll dabei ein wichtiger Zwischenschritt in der globalen Klimapolitik werden. Radio Lora aus München rief in Katar an und sprach mit Sven Harmelin, dem Teamleiter für internationale Klimapolitik von German Watch und Mitverfasser des globalen Klimarisikoindex.
Sie haben den globalen Klimarisikoindex in Doha vorgestellt. Was genau bedeutet dieser Index und wie wurde darauf reagiert?
Ja, der Index bildet eine Rangfolge an Ländern, die von extremen Wetterereignissen stark getroffen wurden. Dazu gehören Stürme, Überschwemmungen, Hitzewellen etc. Wir haben den diesjährigen Index, also stellen das jedes Jahr vor, diesjährige Index umfasst das Jahr 2011 sowie zusätzlich die letzten 20 Jahre. Es geht um die Auswirkungen insbesondere in Todesopfern, aber auch ökonomische Schäden. Und da sehen wir, dass im letzten Jahr insbesondere Thailand, Kambodscha und Pakistan besonders stark getroffen wurden, und zwar durch große Überschwemmungen. Man hat vielleicht noch vor Augen, wie Bangkok, in die Hauptstadt Thailands, zum großen Teil unter Wasser stand. Und in den letzten 20 Jahren waren Honduras, Myanmar und Nicaragua am stärksten von diesen Konsequenzen der extremen Wetterereignisse getroffen. Ja, also in Thailand gab es letztes Jahr fast 900 Todesopfer. Das ist für dieses eigentlich ein relativ weit entwickelte Land, das ist ja schon fast ein Industrieland, relativ viel. Und auch ökonomische Schäden im Umfang von 75 Milliarden Dollar, was etwa 10% des Bruttoinlandsprodukts entsprochen hat. Und das ist schon massiver ökonomischer Auswirkungen. In Kambodscha gab es etwa 250 Todesopfer und 1 Milliarde Schäden, was aber für dieses relativ arme Land doch eben auch eine ganze Menge ist. Und das erklärt, dass es eben auf Platz 2 in unserer Rangfolge gelandet ist.
Wie haben sich die Schäden im Zeitverlauf verändert?
Es ist insgesamt schon so, dass wir heute deutlich größere Schäden als zum Beispiel vor 20 Jahren oder so haben. Was zum Teil natürlich daran liegt, dass einfach auch viele Länder mehr sozusagen ökonomische Werte aufgebaut haben. Aber man sieht auch zunehmend, dass insbesondere die besonders großen Extremereignisse zunehmen und dass diese auch immer wissenschaftlich immer stärker mit dem Klimawandel verknüpft werden können. Das gilt nicht für jedes Einzelereignis, aber für viele. Beispielsweise die großen Überschwemmungen, die es in Pakistan im Jahr 2010 gegeben hat. Dort gibt es eine Reihe von wissenschaftlichen Studien, die einen relativ deutlichen Zusammenhang mit dem Klimawandel sehen.
Sie geben auch Bangladesch als ein Beispiel dafür, dass aktive Anpassung hilft, Schaden und Verluste zu reduzieren.
In Bangladesch ist besonders auffällig, dass die Anzahl der Todesopfer heute sehr viel geringer ist als zum Beispiel noch vor 20 Jahren, wenn man sich vergleichbare Ereignisse anguckt, also vergleichbar starke Stürme zum Beispiel. Das liegt daran, dass man einfach viel in zum einen in Infrastruktur investiert hat. Das heißt, es gibt in vielen Bereichen Bangladesch, nur im Küstenbereich, gibt es große, massive Schutzhütten, wo die Leute dann bei Überschwemmungs- oder Sturmwarnungen quasi hingehen können. Aber auch, dass man einfach umfangreich in Information und Bildung investiert hat, dass die Leute wissen, was zu tun ist, wenn ein Sturm auf das Land zukommt. Allein das ist häufig schon viel wert, dass die Leute sich über Mobiltelefon informieren und dann eben rechtzeitig auch in solchen Schutzhütten sein können. Das sind jetzt einige recht konkrete Beispiele, wo man aber sieht, da kann man einiges mit bewirken. Natürlich ist Bangladesch ein armes Land und es ist notwendig, dieses Land eben auch dabei zu unterstützen. Das ist in der Vergangenheit auch passiert und es ist bisher auch trotzdem nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen, insbesondere wenn wir uns angucken, mit welchen Auswirkungen in Zukunft gerechnet wird.
Die UN-Klimakonferenzen sind bisher nicht maximal optimal ausgegangen. Also normalerweise die EU verpflichtet sich, deutlich weniger CO2-Emissionen zu haben, aber viele große Emittenten wie USA oder China, die wollen sich zu nicht viel verpflichten.
Wir erwarten, dass hier eine zweite Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls verabschiedet wird, die dann in wenigen Wochen bereits in Kraft treten soll. Und hier ist insbesondere die EU ein wichtiger Player. Wir hoffen auch, dass die EU es noch schafft, ihre Klimaschutz Ambitionen zu erhöhen, weil sie bisher doch mit einem Ziel hier verhandelt, mit einem Minderungsziel, das wenig ambitioniert ist und das auch nicht wirklich zeigt, wir als EU glauben, dass in der Energiewende zu erneuerbaren Energien große Chancen liegen. Das kann man hier noch sehr viel klarer kommunizieren. Was auch passieren muss, ist, dass die finanzielle Unterstützung für die Entwicklungsländer, die jetzt in den letzten Jahren begonnen wurde, dass die über 2012 hinaus deutlich fortgeführt wird. Denn nur so können diese Länder wirklich dabei unterstützt werden, entsprechend Klimaschutz zu unternehmen. Und da besteht im Moment die Gefahr, dass es keine klaren Zusagen über 2012 hinaus gibt. Hier hoffen wir auch, dass Deutschland sich in der EU für klare Statements einsetzt und Deutschland selbst auch sich hier ambitioniert zeigt.
Deutschland hat ja auch durch die Energiewende zum Teil eine Sonderrolle in Europa. Wenn sie sich Deutschland klar ausspricht, inwiefern kann es einen positiven Ausgang des Klimagipfels in Doha vorantreiben?
Man darf natürlich die Erwartungen an einen einzelnen Akteur nicht überhöhen, aber Deutschland kann hier sehr deutlich machen, und das erwarten wir auch, dass Deutschland zu der Energiewende steht und die weiter versucht, entschlossen umzusetzen, dass Deutschland sich auch für ein ambitionierteres EU-Klimaziel einsetzt. Und hier geht es in der deutschen Regierung darum, dass auch sich die Kanzlerin endlich mal stark hinter den Umweltminister stellt und sich quasi und nicht der Wirtschaftsminister Rösler ständig sozusagen diesen Klimaschutz torpediert. Und wenn Deutschland sich hier entsprechend hinstellt und äußert, dann kann es wirklich auch noch zusätzliche Unterstützung anderer Entwicklungsländer auslösen. Es kann dabei helfen, gemeinsam mit den kleinen Inselstaaten und den ärmsten Entwicklungsländern hier als Koalition aufzutreten. Also Deutschland kann ja schon auf jeden Fall noch positive Elemente reinbringen.
In dem Klimarisikoindex von diesem Jahr, da stehen auch unter den ersten 10 betroffenen Länder auch die USA und Brasilien. Das sind ja auch einige der größten Emittenten von CO2. Glauben Sie, es wird sich jetzt bei deren Politik irgendwas ändern, besonders mit der Wiederwahl von Obama?
Also wir haben zumindest eine gewisse Hoffnung. Ich glaube, die Erwartungen dürfen nicht überzogen sein, weil einfach in dem Land und in der Politik der USA doch das Thema noch sehr polarisiert diskutiert wird. Dass Obama allerdings als einen der ersten Reden und Schritte sozusagen gesagt hat, das Thema Klimawandel muss auch er sozusagen in seiner politischen Verantwortung stärker auf die Agenda setzen, das hat uns positiv überrascht. Und wir hoffen, dass das heißt, dass er zumindest das, was er jetzt als Präsident umsetzen kann, auch voranbringt. Hier in den Verhandlungen merken wir noch nichts Positives von den USA. Da hoffen wir, dass wenn dann die Hauptverhandler nächste Woche kommen, die auch mit einem ambitionierteren Mandat hier hinkommen. Von daher sind wir, ich sag mal, vorsichtig optimistisch und hoffen, dass sich da jetzt auch in dem Land einiges ändert.
Das meint Sven Hameling von German Watch auf der diesjährigen UN-Klimakonferenz in Doha. Mehr zum Thema Klimawandel Extremwetter finden Sie bei germanwatch.org. Das Buch Eine kurze Einführung in die Geschichte der RAF ist eine überarbeitete Neuauflage der in den 90ern erschienenen Broschüre und möchte Interessierten den Einstieg in die Geschichte erleichtern und hat den Anspruch, die Geschichte, Politik und Praxis der RAF sowohl aus einem authentischen als auch aus einem solidarischen Blickwinkel heraus vorzustellen. Radio Flora aus Hannover hatte ein Mitglied der Herausgebergruppe am Telefon.
Warum habt ihr dieses Buch herausgebracht?
Ja, uns ist eben aufgefallen, einerseits in Gesprächen, aber natürlich auch bei der eigenen Recherche, dass es kaum authentisches Material zur Roten Armee-Fraktion gibt. Es gibt zwar sehr, sehr viel Material, aber das ist meistens von Lügen, Diffamierungen geprägt und dient eben zur bürgerlichen Geschichtsschreibung. Und gerade in Gesprächen mit jüngeren Leuten ist eben aufgefallen, dass gerade wenn es um die Geschichte der Roten Armee-Fraktion geht, es sehr viele Fragen gibt. Und wir wollten eben mit dem Buch ein Stück dazu beitragen, diese Fragen eben so zu beantworten.
Ich will jetzt mal vorgreifen, was für Fragen denn zum Beispiel?
Einerseits tatsächlich einfach eine Faktenlage, aber andererseits auch, wie kam es dazu? Also wie kam es dazu, dass der Kampf aufgenommen worden ist?
Ich meine, das haben wir zumindest eben ganz kurz, hat das der Franz Josef Degenhardt in diesem Lied geschildert, dass man nicht nur über Geschichte reden muss, so beim Wein oder wo auch immer, sondern dass Geschichte gemacht wird, dass Geschichte auch erkämpft werden muss in unserem Sinne. Es ist ja das Zielpublikum, es ist ja so eine Einführungsbroschüre, sind ja auch nur in dem Sinne 72 Seiten. Das ist, also wie er schreibt, eine kommentierte Einführung, keine Aufarbeitung. Magst du das ein bisschen erläutern?
Ja, also einerseits ist es immer schwierig, sich auch heute noch zu RAF zu äußern, da das Ganze immer noch mit Repression behaftet ist. Aber der Hauptgrund, weswegen es keine Aufarbeitung ist, sondern eher eine Darstellung der Ereignisse, ist, dass eben die Aufarbeitung der Geschichte eigentlich den ehemaligen Protagonistinnen der Zeit eben eigentlich liegen müsste. Das heißt, wir können nur unseren Teil dazu beitragen, indem wir eben die Ereignisse darstellen, was wir auch als unsere Aufgabe als Antirepressionsstruktur begreifen, dass wir eben linke Geschichte authentisch vermitteln. Aber eine tatsächlich politische Aufarbeitung ist die Frage, ob wir das in dem Rahmen überhaupt können und inwieweit es eigentlich nicht die Aufgabe der ehemaligen selbst ist, das zu machen.
Ich glaube, das ist schon so. Also immer, das sind eben die damals in der RAF bewaffnet gekämpft haben oder im Knast waren oder sich solidarisch verhalten haben. Das ist so das eine. Das andere ist eben, wir hatten auch schon häufig in der Sendung darüber geredet, dass es immer noch Verfahren gibt. Das heißt, es gibt noch Ermittlungsverfahren, zum Beispiel gegen Rolf Heißler unter anderem. Und es gab ja auch dieses Verfahren gegen Verena Becker, das ja, glaube ich, dieses Jahr zu Ende gegangen ist, wo ja auch, glaube ich, circa 10 Menschen, die damals zur RAF gehört haben, die in der RAF gekämpft haben, vorgeladen wurden als Zeugen und ihnen drohte halt auch Beugehaft bis zu 6 Monaten. Und das werden wir jetzt in einem weiteren Gespräch machen, dass auch die staatlichen Übergriffe, sage ich mal so, wenn die meinetwegen als Mord bezeichnet werden, wie in Stamm am 18.10., hat das auch immer noch Verfahren zufolge. Als Beispiel, also es ist immer noch ein Terrain, was in dem Sinne gefährlich ist, dass es immer wieder dazu Verfahren kommt, dazu Verfahren. Oder wenn gesagt wird, Wolfgang Krams ist 1993 ermordet worden, das wäre genauso, das würde strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Was ja auffällt, ist ja, die RAF hat sich 1998, also vor gut 14 Jahren, aufgelöst. Was macht denn nach eurer Ansicht so die Aktualität der bewaffneten Intervention, wofür die RAF ja nicht nur alleine stand? Es gab ja auch in Deutschland noch 2 weitere Gruppen, wie den 2. Juni oder die Revolutionären Zellen und diverse andere militante Gruppen, nicht nur jetzt in Deutschland, sondern auch Europa und Lateinamerika, eigentlich weltweit. Also was ist denn die Aktualität, also was sind das Brennende, das Wichtige für heute noch an dieser Broschüre?
So frei nach der Frage, wohin, ist auch immer die Frage nach dem Woher, denken wir, dass es immer lehrreich und sinnvoll sein kann, eben in die Geschichte zurückzublicken. Und das ist eigentlich, also unser Bezug zur Roten Armee-Fraktion ist dabei eigentlich relativ offensichtlich. Also wir verstehen uns als einen Teil von einer revolutionären Bewegung in der BRD, die eben mitgeprägt worden ist von der Roten Armee-Fraktion. Und gerade in Bezug auf die, auch für uns als Antirepressionsstruktur, in Bezug auf die damalige Erfahrung der RAF, der Gefangenen und der Solidaritätsbewegung, denken wir, dass man auch heute noch einige Lehren daraus ziehen kann. Also auch für unsere Kämpfe und gerade in Bezug auch auf das Gefangeneninfo und die Zeitung, die wir rausgeben, haben wir auch noch einen sehr, sehr direkten Bezug zur RAF, dass die Vorgängerzeitung oder das Hungerstreik-Info eben anlässlich eines Hungerstreiks von den Gefangenen der RAF eben gegründet worden ist.
Magst du es vielleicht noch etwas konkretisieren, was du damit meinst? Also dass es da immer noch ja Parallelen oder Erfahrungen gibt. Magst du das vielleicht, kannst du das ein bisschen konkreter machen?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also wir denken, dass eben die Rote Armee-Fraktion einen Beitrag geleistet hat zu einer revolutionären Geschichte, die eben für uns eben auch dahingehend lehrreich sein kann, dass wir uns eben anhand der Beweggründe, warum sie diesen Kampf aufgenommen haben, wie sie diesen Kampf geführt haben und gegen wen sich der Kampf auch dann im Konkreten richtete, natürlich irgendwie Lehren für uns ziehen können, was eben für uns eben heute und in unserer heutigen Praxis tatsächlich auch noch für uns nutzbar sein kann.
Also du hattest das Gefangeneninfo gesagt oder hier in der Sendung vorhin sprach der Tommy Tank über Repressalien im Knast. Das haben ja auch damals die aus bewaffneten Gruppen kamen, sprich Isolationshaft oder Isolationsfolter, tote Gefangene. Also da gibt es eine Aktualität und diese ganzen Gesetze sind ja auch nicht abgeschafft worden, 129 ist erweitert worden auf 129b. Also dieses Ganze und die ganzen Sicherheitsgesetze, die ganzen Überprüfungen und vielleicht kann man es auch so sagen, dass der Feind immer links steht. Das Beispiel NSU hat sich ja auch deutlich gezeigt, also wer bekämpft wird. Okay, das ist eine Broschüre, 72 Seiten mit farbigen Umschlag. Auf dem Cover sind so Transparente oder Plakate von Gefangenenkämpfen, von Aktionen, von Militanten, kostet 5 Euro. Magst du vielleicht nochmal sagen, wenn jetzt jemand oder wer auch immer diese Broschüre haben will, wie ist die zu beziehen?
Also das Schöne daran ist, dass das Buch sogar eine ISBN-Nummer hat. Das heißt, über die ISBN-Nummer kann das Buch theoretisch auch bestellt werden, in Buchläden und so weiter. Und das andere ist natürlich der direkte Weg über die Mailadresse oder über unsere Homepages. Also die Mailadresse lautet kontakt@political-prisoners.net oder eben dann über political-prisoners.net.
Das war's mit einer halben Stunde ZIPFM, heute produziert vom Freien Radio Wüstewelle aus Tübingen. Ihr könnt die Sendung nachhören auf zip-fm.net oder auf frei-radios.net.